Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Steven Spielberg, George Lucas oder auch Quentin Tarantino. Das sind Namen, die fürs große Hollywood-Kino stehen. Und diese Regisseure, die sind jetzt in kleinen Bildgeschichten zu entdecken. Der Comic widmet sich nämlich gerade mit Begeisterung bekannten Filmemachern. Außerirdische, vor denen man sich nicht fürchten muss, die hat uns Steven Spielberg ja schon in den 80er Jahren mit E.T. auf die Erde geschickt. Gerade ist sein neuester Film Disclosure Day in die Kinos gekommen und da sehen die extraterrestrischen Wesen wohl auch wieder ganz putzig aus. Und wenn man sich überlegt, was Steven Spielberg uns schon alles an großen Kinoerlebnissen beschert hat, Jurassic Park, Indiana Jones oder noch älter Der weiße Hai, dann will man ja eigentlich auch mal wissen, wer das überhaupt ist, der all diese tollen Filme gemacht hat. Und das erzählt jetzt ein Comic und ist nicht der einzige, der sich mit einem bedeutenden Filmemacher beschäftigt. Es gibt einen richtigen Trend, sagt Stefan Mesch, der sich jetzt für uns einige dieser Comics angesehen hat. Hallo, guten Morgen, Stefan.
Hallo.
Das Leben von Steven Spielberg, George Lucas und Quentin Tarantino als Comic erzählt von lauter französischen Autoren, die damit aber auch hier in Deutschland erfolgreich sind. Jetzt ist Frankreich ja traditionell bekannt für gute Comics, aber warum kommen gerade diese Sachen jetzt von dort?
Also Frankreich nimmt Comics ernst und Frankreich liebt ja das Sprechen und das Schreiben über Filme, also Filmkritik und Worte wie Cinephilie oder Cineastin. Und bei Comics, da ist wichtig, die verkaufen sich besser, wenn sie an irgendwas andocken. Und darum kriegt ein Roman oder ein Erfolgsfilm oft noch Comics nachgeschoben. Der Comic, der braucht kein großes Budget. Und der Buchhandel in Deutschland, der weiß, ein Comic verkauft sich besser, wenn wir nie Comic sagen, sondern diesen Marketingbegriff nehmen, der Kultur verspricht, nämlich Graphic Novel, also Roman in Bildern. Und Graphic Novel, das sagt, Achtung, jetzt kommt Hochkultur, aber nicht textlastig, sondern so zum Staunen und zum Blättern. Und darum hat ein Comic mehr Potenzial, wenn er über eine bekannte Person ist, aus der Kultur, und wenn der Comic dann auch nicht Comic heißt, sondern Steven Spielberg, die Graphic Novel Biografie.
Mhm. Und geht es jetzt da drin um die Filme, die diese Leute gemacht haben, oder eher um das Leben der Regisseure?
Also es geht nicht groß um den fertigen Film, den kennt man ja, sondern mehr so ums Witzige und ums Schlimme oder Wilde hin und her bei jedem Projekt. Also was ändert sich beim Schnitt oder welche Lügen oder Tricks und Kompromisse braucht man, damit Geld fließt? Begeistert hat mich der Comic George Lucas, Der lange Weg zu Star Wars, weil der sagt nicht, alles richtig gemacht, das Genie George Lucas, das versteht das Geheimrezept von Mainstream-Kino. Nee, also George Lucas, Der lange Weg zu Star Wars, das gibt mir genau die Infos über Lucas, mit denen ich verstehen kann, was ihm wichtig ist. Zum Beispiel Fahrzeuge und Autorennen und was nicht. Zum Beispiel Frauenfiguren. Und am Endprodukt Star Wars, da haben sich ja viele schon satt geguckt eigentlich. Aber ich verstehe so viel mehr über Kreativsein und Filme machen und Kultur und das Jahr 1977, wenn ich nicht diesen einzelnen Kreativen bewundere, sondern im Comic ganz genau mal schauen darf, was kommt da zusammen als Work in Progress? Also welche Ideen hat seine Frau? Was war gar nicht die Vision, sondern was entsteht im Dialog, im Streit, im Prozess?
Aber sowas könnte ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen als Sachbuch oder so eine Art Biografie über den jeweiligen Künstler. Was bringt das jetzt zusätzlich sozusagen als Mehrwert, wenn ich das als Comic lese?
Es haut voll rein. Also im Kino, da will ja jedes Bild ikonisch sein. Und es ist so anschaulich, wenn eine Zeichnung nochmal spielt mit diesen bekannten Kinobildern. Also Martin Scorsese, der hat einen Film gemacht über Slums, Gangs of New York. Der Film ist von 2002 und zu der Zeit hat George Lucas schon ganz viel digital eingefügt. Und im Comic ist das so prägnant gezeichnet, wie Lucas und Scorsese so als ganz kleine Männchen in diesem riesigen künstlichen Slum stehen, in der Kulisse. Und Lucas sagt, du kannst glücklich sein, weil so große Sets, die gibt's nie wieder. Kulissen sind in Zukunft digital. Und ganz augenöffnend ein Comic über Pasolini, weil Pasolini, der hatte Sex mit Schülern. Seine große Liebe ist 15, er ist über 40 und das ist eine große Liebe. Also ich finde, der Comic versagt hier, wenn er nicht benennt, nee, das ist sexualisierte Gewalt. Aber was der Comic so gut zeigt, ist, Pasolini kommt aus schwierigen Verhältnissen. Und das zeigen die Bilder in allen Details. Und egal, wie schick der sich später anzieht und inszeniert oder wie glamourös einzelne Momente in den Filmen sind, man sieht immer in diesem Comic das ländliche Italien. Egal, was Pasolini auf der Leinwand zeigt, der Comic zeigt mir konsequent dagegen, Leute, denkt immer mit, dass es um Armut geht, um Klasse und darum, was so faschistische Eliten mit der Landbevölkerung machen. Und das sind Zeichnungen, die ich nie vergesse. Also die werde ich ab jetzt bei jedem Film mitdenken.
Ist das jetzt aber, muss ich da quasi schon Fan sein oder das irgendeinem Fan schenken wollen? Also muss ich so eine Art Grundinteresse schon mitbringen, damit das überhaupt funktioniert?
Ich glaube fast im Gegenteil. Also ich mag von Tarantino zum Beispiel nur einen Film, Jackie Brown. Aber am meisten Spaß und Wissen gibt mir trotzdem dieser Tarantino-Comic. Weil der Comiczeichner, der paust Bilder meist einfach ab. Also der malt es nach und das ist eigentlich ein No-Go. Also manchmal gibt es sogar nur Text. Also es ist klar, das ist ein Riesenfilm-Nerd und der findet Filmwissen einfach total spannend und auch viel spannender als jetzt große Comic-Kunst. Aber das klappt trotzdem. Der Zeichner, der heißt Amazing Amesiane, der hat 5 Bücher über Regisseure gemacht bisher in Frankreich. Und das ist schon auch ärgerlich, weil wo sind die Frauen? Also so Comic-Männer von heute, die zeigen uns jetzt Kinomänner von gestern und die ganze Vielfalt, die der Filmwelt damals gefehlt hat, vor 30 oder vor 50 Jahren, die fehlt uns heute jetzt nochmal neu im Comic, indem wir diese Einheitswelt nochmal neu kanonisieren. Das ist eigentlich gar nicht gut. Aber als Kind, da habe ich gedacht, ja, Filme kommen halt und gehen. Also Kultur aber kommt seitdem ja trotzdem immer wieder neu zurück. Also wir reden immer wieder neu über dieselben Filme, über denselben Filmkanon. Und das ist eine Chance, anhand von bekannten Filmen nochmal viel tiefer Sachen neu zu verstehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Winona Ryder, die hat eine Rolle in der Pate 3. Und dann trinkt und feiert sie vor Drehbeginn aber so viel, dass sie ausfällt. Und der Regisseur Francis Ford Coppola, der nimmt dann als Ersatz seine eigene Tochter, weil die halt gerade da ist, Sophia, die ist auch Schauspielerin. Und dann wird sie aber so kritisiert für diese Rolle, dass sie danach aufhört zu Schauspielern. Und deshalb ist sie heute eine bekannte Regisseurin. Und Winona Ryder, der ist das alles so peinlich. Und beim Abschied zeigt sie dann Coppola ein Drehbuch zu Dracula. Und darum dreht er dann später Dracula mit ihr. Also das sind nie so lineare Geschichten darüber, wie ein Film entsteht, sondern ganz viel, wer glaubt hier an wen und wer gibt wem eine Chance.
Jetzt haben wir noch gar nicht, obwohl ich den ja am Anfang ganz groß angekündigt hatte, über Steven Spielberg gesprochen. Der wird in diesem Jahr 80 und hat gerade auch wieder diesen neuen Film im Kino über Außerirdische. Da fragt man sich ja, warum schreibt der eigentlich nicht mal selbst ein Buch über sein Leben? Warum muss man da einen Comic lesen?
Der hat einen ganz nahen Film gemacht über seine Jugend, die Fabelmans. Und das ist eine Innenperspektive, das kann kein Comic von außen. Und der Film hat mir auch sehr gefallen. Aber dieser Spielberg-Comic dagegen, der nimmt sich jetzt Interviews oder so Film, Buch, Wissen und macht daraus einen Monolog in Ich-Form. Und das finde ich eigentlich total frech. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Perfektionist Spielberg diesen Comic mag, auch weil die Zeichnungen halt oft so wurstig sind. Und es gibt auch so kleine Fehler, wie da steht, Winona Ryder hat die Filmrechte für Dracula gekauft und das stimmt gar nicht. Aber trotzdem, die Filme lassen uns nicht los. Und Kultur wird uns so oft verkauft als One-Man-Show. Also ein Genie hat eine Vision. Bei Star Wars wissen viele Leute zum Beispiel, George Lucas, der kennt alte Mythen. Und in Mythen, da gibt es so MentorInnen, so alte LehrerInnen. Aber die Figur, die stirbt dann und darum stirbt zum Beispiel oder verschwindet in Herr der Ringe Gandalf. Und darum stirbt bei Star Wars Obi-Wan Kenobi. Und jetzt zeigt der Comic, ja, George Lucas kannte das zwar alles, aber diese Idee, dass das Obi-Wan stirbt, das fällt seiner Frau ein. Weil die macht den Schnitt für den Film und die hat Ideen. Und mitten im Dreh sagt die, nee, es wäre eigentlich spannender, wenn der stirbt vor dem Finale. Und das heißt, wir wissen alle, George Lucas kennt dieses Erzählmodell, aber dass der Mentor stirbt, das kommt eben von ihr spontan. Und darum, die Filme sind bekannt und wir glauben immer, ganz viel über die Filme zu wissen. Also manche Anekdoten werden halt immer wiederholt. Aber seit klar ist, wir kommen als Kultur immer neu auf dieselben Filme und auf dieselben Namen zurück, freut mich ein Comic, der da nochmal tiefer bohrt und der mir auch ganz viel halt erzählt, das ganz neu für mich ist. Zum Beispiel Steven Spielberg hat sich nicht getraut, Schindlers Liste zu machen. Der hat gedacht, er kann das nicht, weil er mir so Popcorn-Kino macht. Und darum fragt er zuerst Roman Polanski. Und ja, sagt mir sowas. Also Harrison Ford ist zum Beispiel bis heute Fan von Roman Polanski. Und das sind keine Comics für Fans, sondern das sind Comics für Leute, die sich so allgemein für Kultur interessieren und die halt anhand von Regisseuren merken können, der Regisseur, der ist wie so ein Knotenpunkt, wie so eine Fokusfigur. Und an dem können wir ganz viel lernen über Einfluss und Kultur, die uns bis heute bewegt.
Also Stefan Mesch hat uns einen neuen, vielversprechenden Trend vorgestellt auf dem Comicmarkt. Da gibt es jetzt die Lebensgeschichten berühmter Regisseure als Graphic Novel und als Comic. Vielen Dank, Stefan, dafür.
Gerne.
Und ich sag mal, ein paar Verlage, Pier Paolo Pasolini zum Beispiel ist bei Boho Books erschienen und die anderen Comics sind alle im Splitter Verlag erschienen, haben so um die 200 Seiten und kosten um die 30 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich heiße Aditi Jagdale, ich bin eine Studentin an der Washington University in St. Louis und ich studiere Germanistik. Letztens habe ich einen Roman gelesen von Marlene Haushofer namens Die Wand. Es ist der einzige Roman, das ins Englische übersetzt worden ist und ich fand den Roman sehr, sehr interessant, weil es um eine Erzählerin geht, die getrennt wird von der ganzen Welt wegen einer durchsichtigen Mauer. Und was passiert wirklich mit ihrer Identität? Was macht sie alleine, als sie durch die Welt läuft und als sie neue Tiere kennenlernt? Und sieht sie wirklich diese Tiere als Haustiere oder nicht? Das ist die wichtige Frage. Und dann wird die Genderfrage immer sichtbarer dadurch, weil wenn es niemanden um eine Person gibt, gibt es dann wirklich einen Gender oder nicht? So, das war die Hauptfrage, womit ich mich beschäftigt habe.
Aditi Jagdale liest in St. Louis den Roman Die Wand von der österreichischen Schriftstellerin Marlene Haushofer. Als Taschenbuch ist er beim List Verlag erschienen. 288 Seiten hat er und kostet 13,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
An manchen Tagen, da kann einem die Welt ja ganz schön düster vorkommen in Anbetracht von nicht endenden Konflikten und Kriegen, dem Rechtsruck und dem Klimawandel. Das spiegelt sich auch in der Literatur. Es gibt immer mehr Dystopien, also dunkle Zukunftsszenarien in der Literatur. Und auch das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, setzt sich mit der Zukunft auseinander. Thea Mantel hat ihren zweiten Roman veröffentlicht, Gescheiterte Sterne. Und Simon Sahner hat ihr Buch für uns gelesen. Herr Sahner, ist das eine klassische Dystopie, die Thea Mantel da geschrieben hat?
Auf der einen Seite natürlich ja, weil sie in die Zukunft blickt und dort schlimme Zustände erkennt. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht, weil ein großes Problem von vielen Dystopien ist, dass sie am Anfang immer sehr viel erklären, um die LeserInnen eben nicht in dieser ihnen unbekannten Welt alleine zu lassen. Und das führt dazu, dass man am Anfang so das Gefühl hat, man liest eine Art dokumentarischen Bericht. Und das macht Thea Mantel nicht. Sie wirft uns da einfach hinein in dieses Buch und wir müssen selber gucken, wie wir mit dieser Welt klarkommen. Und zum anderen ist dieser Roman prinzipiell sehr friedlich und man ist von Dystopien, wie zum Beispiel von den Büchern von George Orwell oder von Philip K. Dick, ist man so ein bisschen gewohnt, dass es da immer teilweise brutal wird und Gewalt gezeigt wird. Und hier ist die Gewalt eher in so einer sozialen Kälte und auf der Oberfläche wirkt das relativ friedlich. Und deswegen ist das so keine typische Dystopie, auch wenn es natürlich die Elemente auch hatte, die man teilweise aus diesem Genre kennt.
George Orwell haben wir übrigens auch gleich noch ein Hörbuch von 1984 in dieser Sendung. Aber Sie haben ja gesagt, sie macht das ganz anders. Sie haben mich jetzt neugierig gemacht. Worum geht's? Was erzählt die denn überhaupt in diesem Roman?
Also man könnte eigentlich sagen, es geht in diesem Roman um die Suche nach Zugehörigkeit und nach einem Platz in einer Gesellschaft, die Stück für Stück eigentlich ihre sozialen Sicherheitsnetze abgebaut hat und in der eine ziemliche soziale Kälte herrscht auf einer politischen Ebene. Und im Zentrum stehen zwei Figuren, das sind Ariane und Sam. Und die beiden leben in einer Zukunft, die auch nicht so weit entfernt von unserer Welt ist und in der sich die meisten Menschen, selbst diejenigen, die Lohnarbeit haben, keine Wohnung mehr leisten können. Und auch insgesamt kann man so erkennen, die sozialen Probleme, die wir heute schon haben, haben sich verschärft. Und im Zentrum steht hier aber vor allem die Suche nach Schlaf- und Wohnräumen. Und Ariane und Sam schlafen eben meistens in Bussen oder Straßenbahnen und morgens geht Ariane dann zur Arbeit in ein Büro. Wer genug Geld hat, könnte sich auch Zimmer in Schlafhäusern mieten, die so zu einem eigenen Geschäftszweig geworden sind. Aber das ist für die beiden keine Option, weil Sam ist non-binär und so können sie sich keine ID-Karte holen und auch aus dem Grund nicht in diese Schlafhäuser gehen. Also man sieht, da werden sozusagen Zustände aus der Gegenwart in die Zukunft gedacht.
Und ehrlich gesagt, wenn Sie da mit diesen Schlafhäusern das beschreiben, als Ergebnis von immer unbezahlbarer werdenden Mieten, das klingt für mich jetzt gar nicht so abwegig, dass es mal so weit kommen könnte. Ist das mehr ein gesellschaftskritischer als ein Science-Fiction-Roman?
Also diese beiden Bereiche, die gehen ja sehr häufig Hand in Hand und auch in diesem Fall, ja, es ist ein sehr gesellschaftskritischer Roman, weil man eben so erkennt, das ist gar nicht mehr so weit weg und es könnte in diese Richtung gehen oder ist vielleicht schon da. Also wir erleben ja heute schon, dass sich in manchen Städten die Menschen überhaupt keine Wohnungen mehr leisten können oder auch einfach keine finden. Und auch gerade dieses System von Schlafhäusern, das hier eingeführt wird, das zeigt auch, dass in diesem Roman durchaus auch eine Kritik an kapitalistischen Zuständen ausbuchstabiert wird, weil eben der Kapitalismus auch in den Notsituationen, die er selber schafft, noch eine Möglichkeit findet, Gewinn herauszuholen.
Und wie ist das denn erzählt oder wer erzählt da überhaupt?
Erzählt ist das aus der ersten Person von Ariane und man muss sich an diesen Erzählstil erst gewöhnen, weil sie sehr viel springt und auch überhaupt keine Rücksicht auf die LeserInnen nimmt. Und der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich hätte, wäre, dass der Ton, in dem sie erzählt, häufig schwankt. Also der ist mal sehr derb und dann wieder sehr poetisch, dass es teilweise auch schon ins Kitschige hinüber kippt, wenn sie zum Beispiel sagt, sie sammle nur Fetzen wie die Scherben der vergangenen Nacht. Und wenn das aber funktioniert, dann hat das einen sehr schönen und literarischen Ton, der dieser trostlosen Welt auch durchaus noch etwas Schönes abbringen kann.
Also das klingt aber jetzt wieder so, als ob man diese Dystopie nicht völlig deprimiert am Ende weglegt.
Das ist auch so und zwar aus dem Grund, weil die Figuren in diesem Roman sehr empathisch und solidarisch untereinander sind. Und das ist auch so die Hoffnung, die die Autorin da, glaube ich, ein bisschen reinbringen wollte, indem sie zeigt, der größte Widerstand gegen eine politische, soziale Kälte ist eigentlich im privaten Raum Empathie und Solidarität zu zeigen. Und das formuliert sie durchaus aus, auch wenn das jetzt kein naiver Roman ist, in dem alle Menschen lieb und gut sind.
Simon Sahner hat uns den neuen Roman von Thea Mantwill vorgestellt, Gescheiterte Sterne, erschienen im Corbinian Verlag. 187 Seiten hat das Buch und es kostet 22 Euro. Big Brother is watching you, der große Bruder, der alles sieht. Dieses Bild von George Orwell ist weltbekannt und was er sich da kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in seinem Roman 1984 für eine weit entfernte Zukunft ausgemalt hat, das ist heute längst im Alltag angekommen. Weil Orwells Science-Fiction-Roman so erschreckend realistisch ist, wird er immer wieder gelesen und neu interpretiert. Jetzt in einer Konzertlesung mit dem Schauspieler Sylvester Groth und dem Musiker Stefan Weinzierl. Und wie diese Produktion geworden ist, verrät Andi Hörmann.
Ein bedrohlich wabernder Basston, dazu beklemmende Töne auf dem Xylophon und eine stechende Melodie aus Resonanztönen wie ein sich anschleichendes Gefühl von Angst und Schrecken.
Es war ein klarer, kalter Tag im April, als Winston Smith, das Kinn an die Brust gepresst, um dem rauen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastüren eines der Häuser der Victory Mansions schlüpfte. Im Flur roch es nach gekochtem Kohl und feuchten Fußmatten.
Winston Smith, 40 Jahre alt, lebt im totalitären Überwachungsstaat Ozeanien. Er arbeitet im Ministerium für Wahrheit und muss alte Zeitungsartikel so abändern, dass sie zur aktuellen Parteilinie passen.
Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
Big Brother is watching you, lautet die Parteiparole. Über Fernsehgeräte mit installierten Kameras, den Televisoren, überwacht der Staat die Bevölkerung. Doch Winston begehrt auf, schreibt ein geheimes Tagebuch und verliebt sich in Julia. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem faschistischen System beginnt.
Sie können bis zur letzten Einzelheit alles aufdecken, was man gesagt, getan oder gedacht hatte. Aber die innerste Kammer des Herzens, die für einen selbst ein Geheimnis ist, bleibt unbezwinglich. Nur eines zählt, obwohl es keinen Unterschied machen wird. Wir werden einander nicht verraten. Das ist die eine Sache, die sie nicht schaffen.
Mit 90 Minuten ist der Roman in dieser Konzertlesung auf Spielfilmlänge reduziert. Und tatsächlich hat das Hörbuch auch etwas von einem Film. Der Schauspieler Sylvester Groth findet mit seiner rauchigen Stimme eine überzeugende Balance zwischen Bedrohung und Revolution. Im Zusammenspiel mit der nüchtern reduzierten Sprache von George Orwell erzeugt das Gänsehautmomente.
Wir sind die Toten. Die Zukunft gehört ihnen. Wir sind die Toten, antwortete er. Wir sind die Toten, wiederholte Julia.
Ihr seid die Toten.
Die perkussiven Kompositionen illustrieren das Hörbuch mit atmosphärischen Zwischenspielen. Manche Szenen untermalt der Musiker Stefan Weinziel dabei mit rhythmischen Sequenzen. Die hypnotisierenden Soundscapes sind wohl dosiert, erzeugen Spannung und geben der Geschichte eine bewegende Tiefe. Am Ende werden die beiden Systemgegner gefasst und durch Gehirnwäsche wieder auf Parteilinie gebracht. Winston Smith wird zu einem willenlosen, gebrochenen Menschen.
Winston bekam feuchte Augen. Gelegentlich suchten ihn falsche Erinnerungen heim. Sie schadeten nichts, solange man sie als das erkannte, was sie waren. Falsche Erinnerungen.
Sylvester Groth liest 1984 von George Orwell in einer Übersetzung von Kurt Wagenseil. Und die Konzertlesung ist bei Buchfunk erschienen für 14,90 Euro. Er sieht den Staat als Feind und ist ein Fan von Donald Trump und Elon Musk, der Journalist und Autor Ulf Poschardt. Er hat jetzt nochmal nachgelegt. Zuerst hat er ja Shitbürgertum geschrieben und heute erscheint im Westend Verlag sein neues Buch über das Bückbürgertum, also über eine in seinen Augen feige, einknickende, konservative Bürgerlichkeit. Und dieses Buch, das erscheint jetzt in einer Zeit, in der beim Westend Verlag auch eine ziemliche Unruhe herrscht. Vor ein paar Wochen haben erst mehr als 30 Autorinnen und Autoren den Verlag verlassen und Westend vorgeworfen, sich inhaltlich nach ganz rechts außen geöffnet zu haben. Darüber wollen wir jetzt sprechen, über diese Unruhe bei Westend und über das neue Buch von Ulf Poschardt und was das eigentlich miteinander zu tun hat, mit Christian Raphansel aus unserer Sachbuchredaktion. Hallo Christian.
Hallo.
Also jetzt nach dem Shitbürgertum, das Bückbürgertum. Was ist das überhaupt wieder für ein Buch?
Das ist ein Buch über ein Milieu, das jetzt angeblich noch gefährlicher ist. Also die Shitbürger, das waren so alle, die Ulf Poschardt für links und grün gehalten hat, die mit moralischer Überlegenheitsgeste vorgäben, die Welt besser machen zu wollen, aber eigentlich nur ihre eigenen Interessen im Blick haben. Die Bückbürger jetzt also eine bürgerliche Mitte, die in so einem Untertanengeist einknickt, so eine Abrechnung mit denen, die, ja, sie hätten, ich zitiere mal, Staat, Gesellschaft und Kultur den Shitbürgern kampflos überlassen. Ja, und wen meint er? Von Angela Merkel bis Friedrich Merz, eigentlich alle, die FAZ, E-Autofahrer, Manager, Bischöfe, auch die FDP habe sich zu Tode gebückt, wie er schreibt. Das ist so ein wilder Ritt, polemisch bis zum Anschlag, kippt manchmal auch so ins Vulgäre, hat auch oft so ein Hauch von Selbstironie, ist nicht sehr stringent, sind so Kapitelhäppchen, aber wirklich amüsant zu lesen, muss man sagen. Ein Buch für alle, die finden, die FDP ist nicht bockig genug und der Kanzler nicht konservativ genug.
Und ist denn jetzt so jemand wie Ulf Poschardt auch damit gemeint, mit diesen, wenn die Autoren quasi gegen den Verlag sprechen und sagen, hier rechts außen wollen wir nicht mehr dabei sein, meinen die dann so einen Autor wie ihn?
Ganz ausdrücklich nein. Also dieser offene Brief ist unterzeichnet worden von Leuten wie Gregor Gysi, Ulrike Herrmann, Andrea Ypsilanti, Stefan Hebel, alles Leute, die Bücher im Westend Verlag veröffentlicht haben. Das ist teilweise auch schon viele Jahre her. Aber die schreiben, wir haben diesen Verlag immer geschätzt als einen Ort, an dem sehr unterschiedliche Überzeugungen aufeinanderprallen. Und die nennen dann sogar Ulf Poschardt namentlich als einen, wo sie noch mitgehen und sagen, das ist in Ordnung, das in diese Richtung zu erweitern. Stein des Anstoßes ist vielmehr ein Buch, das ist unlängst erschienen, herausgegeben von Julian Reichelt, also dem Ex-Bild-Chefredakteur und jetzt Chefredakteur des Online-Portals News, also N-I-U-S. Und das war ja ein Wörterbuch, links deutsch, deutsch links, eine Polemik, die teilweise, ja, unser Rezensent hat gesagt, die teilweise schon an den Fakten scheitert, schlampig gearbeitet ist und im Grunde gegen alles anschreibt, was nicht in die verquere Sicht dieser Autoren von ganz rechts außen passt. Das passt auch wiederum zu News, das ist eine Plattform, ich war gerade am Wochenende auf einer Konferenz zu investigativen Recherchemethoden, da ist immer deutlich geworden, wie umstritten das ist. Ist das noch Journalismus von ganz rechts oder ist es eigentlich gar kein Journalismus mehr? Ich habe das dann auch jetzt den Westend Verlag gefragt, was halten Sie denn von den journalistischen Standards? Arbeiten die hochwertig? Es kam dann nur eine sehr allgemeine Antwort, ja, dass man intern quasi über alle Bücher innen, außen und gesellschaftspolitischer Natur diskutiere, mal weniger und mal mehr kontrovers. Das jedenfalls ist das Buch, das für die Schreiber des offenen Briefs diese rote Linie war. Sie unterstellen eben, das sei ja damit das Spektrum zur extremen Rechten geöffnet. Da hatte der Westend Verlag auch schon mit einer Stellungnahme reagiert und hatte die gepostet, dass eben abweichende Positionen, die sich innerhalb des demokratischen Rechtsrahmens bewegen, werden bei uns nicht diskreditiert, sondern als Beiträge zu einer offenen Debatte ernst genommen und gerade aus dieser unterschiedlichen, auch den unterschiedlichen und gegensätzlichen Ansätzen, die würden dabei helfen, die Analyse zu schärfen und weiterzuentwickeln. Auch das hatten wir genauer wissen wollen. So eine Woche nach dem offenen Brief haben wir da angefragt und gesagt, jetzt habt ihr das mal sacken lassen, gebt uns mal ein Interview. Das war aber auch mit 2 Tagen Vorlauf, war das dem Verlag zu kurzfristig. Also das ist die Gemengelage.
Und siehst du aber dann trotzdem so einen Zusammenhang zwischen diesen Büchern, wie jetzt dem von Ulf Poschardt und diesem offenen Brief gegen die Verlagslinie?
Tatsächlich schon, weil mein Eindruck ist, dass so manche der Unterzeichner dieses offenen Briefes übersehen, dass sie selbst dieses Spiel mitgespielt haben über Jahre, dieses Spiel der harten, manchmal polemischen Zuspitzung. Also jetzt Leute wie Gregor Gysi, die sind ja auch nicht gerade zimperlich und ich persönlich würde bezweifeln, dass das tatsächlich eine Öffnung nach rechts bei Westend ist. Ich sehe da eher eine seit Jahren vollzogene Öffnung hin zu radikal polemischen Positionen und auch raunenden Positionen an allen möglichen Rändern. Also bei Westend gibt es wirklich tolle, gut recherchierte Bücher im Programm, aber auch schon sehr lange Titel. Ja, bei denen scheint der Sound wichtiger zu sein als die Faktenlage. So ein Sound, ihr werdet belogen von den Mächtigen und von den Medien. Wir enthüllen jetzt hier, was wirklich schief läuft. Ich greife mal ein ganz plakatives Beispiel raus. Das sind die Bücher von Matthias Bröckers über 9/11, über die Anschläge. Darin gibt es dann so allerlei Mutmaßungen und Verschwörungsmythen und auch längst widerlegte Falschinformationen. Und was ich bezeichnend finde zum 20. Jahrestag von 9/11, also 2021, da ist das nochmal neu rausgegeben worden und zwar stand schon im Vorwort ganz ausdrücklich ohne Fehlerkorrektur. Ich habe schon damals nachgefragt, was soll das? Mir wurde dann gesagt, das sei besondere Transparenz und hoher Berufsethos, dass man nicht im Nachhinein die Fehler wegschreiben würde. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber jetzt mit diesem offenen Brief, ich würde sagen, wer sagt, für mich ist es eine rote Linie, ich will nicht neben Julian Reichelt erscheinen, habe aber jahrelang kein Problem damit gehabt, neben 9/11-Mythen zu erscheinen, muss ich schon fragen, wie ehrlich das eigentlich ist.
Also man könnte doch auch sagen, das ist einfach ein ziemlich breit aufgestelltes Verlagsprogramm, zum ordentlich in Debatten zu geraten.
Absolut. Und genau das argumentiert der Verlag ja auch. Einerseits. Andererseits, wenn man dann genauer hinschaut, dann finde ich, wird es ein bisschen komplizierter, weil der Westend Verlag ist eng verbunden mit weiteren Plattformen und Webseiten und Online-Magazinen. Und da werden teilweise Verschwörungstheorien nochmal deutlich offensiver gepusht und auch deutlich unappetitlicher nochmal. Und das kommt mir dann schon so ein bisschen vor wie so ein Eingang in so einen ideologischen Kaninchenbau. Und genau am Eingang sitzt der Westend Verlag.
Und was meinst du mit Kaninchenbau jetzt genau?
Ja, man kann da so reinstolpern, weil es eben so ein kleines Netzwerk von Firmen und Plattformen ist. Ich greife mal eine raus. Buchkomplizen. Das ist ein Online-Buchshop mit kuratierten Empfehlungen. Da gibt's linke Literatur, aber eben auch Bücher aus dem rechten Spektrum. Die werden da beworben und teilweise wirklich klar rechte Verschwörungstheorien. Thematisch ist da alles vertreten. Die ganzen Klassiker, also Corona als geplante Massenpanik, 9/11 als möglicher Inside-Job hinter dem womöglich Juden stehen. Schuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist natürlich der Westen. Dazwischen auch immer wieder völlig seriöse Bücher, die über solche Verschwörungstheorien aufklären, aber dann eben auch wieder Empfehlungen aus dem Kopfverlag. Das sind dann Bücher zum Beispiel zu der rechtsextremen Lüge der angeblichen Umvölkerung, dass also angeblich die Bevölkerung Europas durch Flüchtlinge ausgetauscht würde. Und ja, Buchkomplizen, diese Webseite, die kokettiert dann sogar damit, indem diese passende Rubrik, die heißt dann nicht Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungspraxis.
Und was hat das dann jetzt mit dem Westend-Verlag zu tun?
Ja, Westend ist, hält große Anteile an Buchkomplizen. Der Westend-Geschäftsführer Andreas Patrick Horn ist auch Geschäftsführer von Buchkomplizen. Wenn man auf der Webseite von Buchkomplizen guckt, die sitzen in Köln, haben aber erstaunlicherweise eine Telefonnummer in Frankfurt angegeben. Wenn ich mir diese Telefonnummer angucke, dann ist das eine Durchwahl direkt in den Westend-Verlag. Jetzt habe ich bei Westend nachgefragt nach diesen engen Verbindungen und ich wollte wissen, ob denn dieses Sortiment, das auf Buchkomplizen beworben wird, ob das der herausgeberischen Haltung des Westend-Verlags entspreche. Und da lautet die Antwort, das hat inhaltlich nichts mit Westend zu tun. Aber es gibt dann eben neben Buchkomplizen noch weitere Plattformen, weitere Webseiten, die teils verbunden sind, teilweise nur kooperieren. Und man begegnet auf all diesen Plattformen immer wieder eigentlich so demselben Kreis an mittelalten Männern, die beruflich davon leben, mit viel Selbstbewusstsein und nicht immer dem gleichen Ausmaß an Recherche ziemlich edgy Theorien zu vertreten. Und mein Eindruck ist, dass da sehr fein dosiert wird, in welcher Form, auf welcher Plattform, in welcher Härte die Sachen vertreten werden. Und wie gesagt, bei Westend selber im Verlagsprogramm ist das alles nur in sehr gedimmter Form neben wirklich seriösen Büchern. Aber trotzdem steht der Verlag eben ideologisch mitten in diesem Umfeld.
Und es sagt auch nichts dazu, das habe ich richtig verstanden, dass die keine Stellungnahme abgeben.
Na, so nicht. Also zu dem offenen Brief gab es eben diese Stellungnahme, aus der ich vorhin schon zitiert habe. Unser Interviewwunsch wurde aus Termingründen damals abgesagt zu dem offenen Brief. Ich habe jetzt vergangene Woche nochmal eine ganze Reihe von Fragen geschickt, eben zur herausgeberischen Verlagslinie, zum journalistischen Verständnis, was man denn von News hält, von Julian Reichelt hält, zu den Verflechtungen, zu den Buchkomplizen. Und auch dazu, warum denn eigentlich auf diesen ganzen Plattformen Leute, die Bücher bei Westend herausgeben, dann wiederum positiv über Westend schreiben, ohne dass da dezidiert dabei steht, dass es da übrigens ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Dazu habe ich keine detaillierten Antworten bekommen, sondern nur eben den Verweis auf das Selbstverständnis, auf die Stellungnahme und dann noch den kargen Satz. Wir diskutieren in unserem Verlag intern eben diese quasi alle unsere Bücher zu innen-, außen- und gesellschaftspolitischen Themen mal mehr oder weniger kontrovers. Und das dürfte in jedem politischen Sachbuchverlag so sein. Und wenn ich mal in Frankfurt sei, solle ich doch mal vorbeikommen. Also scheinbar heute möchte man die Diskussion nicht führen.
Also werden wir ein bisschen dranbleiben und das im Auge behalten. Christian Raab-Hansel aus unserer Sachbuchredaktion über die Unruhe im Westend-Verlag und über das neue Buch von Ulf Porscher, das heute dort erscheint und den Titel trägt: Bückbürgertum.